so, wenn man vielleicht feststellt, dass die improvisierte Kanzel zu klein ist. Aber das Problem hatte ich gestern auch schon mit meinem Schreibtisch. Ich habe immer wieder viele Zettel. Heute dachte ich mir, Mensch, ob ich euch eine lange Predigt zumuten kann. Und als ich so schrieb und schrieb und schrieb, dachte ich mir, Und als jetzt der Gottesdienst irgendwie schon länger wurde und länger wurde, dachte ich mir, okay, Jesus, du musst uns jetzt sagen, was ich von meinen Seiten euch weitergebe und was vielleicht ein andermal dran ist. Wir sind an einer Umbruchstelle in unserem Jahresthema. Wir haben uns in letzter Zeit viel mit dem Wir beschäftigt, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und wir wollen jetzt langsam zum Bewegt kommen. Ja? Und so dazwischen steht jetzt eine kleine Reihe, die sich um eine Person, sage ich mal, dreht. Und zwar um den Heiligen Geist. Ich liebe den Heiligen Geist, ihr hoffentlich auch. Und ich habe so lange darüber nachgedacht, wie man jetzt gut diesen Übergang schafft, vom Wir zum Bewegt über den Heiligen Geist. Kennt ihr das, wenn ihr da sitzt und euch manchmal denkt, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, ja, als ich das so zusammentrug? Und dann merkte ich aber, wie gut es passt. Das werdet ihr gleich sehen. Aber zu Anfang ein Witz. Ich habe mal gelernt, man kann eine Predigt immer mit einem Witz anfangen. Und zu dieser fiel mir tatsächlich einer ein. Aus der Kategorie flach, ja, also Füße hoch. Was ist der älteste Beruf? Nee, das nicht. Kellner! Denn schon im Schöpfungsbericht steht, und der Heilige Geist kam mit Brausen. Ich habe gesagt, der ist flach. Oh, ich finde den so schön. Ich habe davon noch ein paar. Solltet ihr euch interessieren, kommt auf mich zu. Der Heilige Geist kam mit Brausen. Gut, im Schöpfungsbericht steht eigentlich, dass er über dem Wasser schwebte, aber das ist jetzt zu vernachlässigen. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, nächste Woche ist Pfingsten, da wird es um Pfingsten gehen. Und danach haben wir 3 Predigten angesetzt mit dem Titel Wir als heiliger Obstsalat. Habt ihr mittlerweile rausgefunden, worum es da gehen soll? Früchte, ja, was für Früchte? Früchte des Geistes. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst nachher noch einen Bonbon von mir. Ich habe noch welche. Früchte des Geistes soll es nach Pfingsten sein. Und jetzt, das stammt auf jeden Fall aus meiner Feder, dachte ich mir, es wäre schön, wenn wir ins Alte Testament gucken. Weil ich habe festgestellt, dass wir oft, wenn wir mit Dingen im Neuen Testament konfrontiert sind, wir ein tieferes und facettenreicheres Verständnis dafür erlangen, wenn wir ins Alte Testament gucken. Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer, ins Alte Testament zu gucken. Und als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich mir, wer braucht schon das Alte Testament? Ja, das Wichtige passiert irgendwie alles im Neuen, ist vernachlässigbar. Dann habe ich festgestellt, das stimmt nicht. Da steckt so viel drin. Ich liebe das Alte Testament. Und ob man es glaubt oder nicht, steckt viel Heiliger Geist im Alten Testament. Im Neuen Testament wird, glaube ich, ungefähr 380 Mal Heiliger Geist gesagt oder über den Geist Gottes gesprochen. Im Neuen Testament ist es ein bisschen weniger, im Alten ist es ein bisschen weniger, rund 190 Mal wird da vom Geist Gottes gesprochen, vom Heiligen Geist nur 3 Mal. Einmal in dem Psalm, 2 Mal bei Jesaja, direkt hintereinander. Aber es ist sehr deutlich, dass sehr oft über den Geist Gottes gesprochen wird. Ob er jetzt Heiliger Geist heißt oder Geist des Herrn oder der Gott Jakobs oder so, darum geht es ja nicht, sondern wir merken irgendwie, es geht um eine bestimmte Person der Dreieinigkeit. Und wer weiß von euch, was das hebräische Wort für Geist ist? Ruach. Sehr gut. Nochmal Bonbons für alle. Könnt nachher euch die Tüte schnappen. Ruach. Ruach bedeutet aber eigentlich so viel wie Atem oder Wind. Ja? Wie wissen wir denn jetzt, dass damit der Geist Gottes gemeint ist? Aus dem Kontext. Meistens immer aus dem Kontext. Deswegen nehmt nie einen Vers irgendwie, ne, und basiert alles darauf, wenn der Kontext euch vielleicht irgendwas anderes sagt. Aber der Ruach beinhaltet eigentlich den Geist Gottes. Und da habe ich mir mal ein bisschen näher so Wortdefinitionen zu Ruach angeguckt. Und da geht es um Wind in Form von, nicht von den Windmassen, sondern von der Energie, die darin steckt. Ruach hat immer was mit Bewegung zu tun. Mit der Energie, die da drin steckt, die irgendwas bewegt. Und der Ruach, der über dem Wasser schwebt, der braust es auf, der bewegt das Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Sturm auf dem Meer wart, ja? Da merkt ihr, wie der Wind das Wasser bewegen kann. Und da dachte ich mir, hey, perfekt, hier haben wir unseren Übergang zum Bewegt. Weil das, was uns bewegt, die Energie, die uns freigesetzt wird, um Dinge zu tun im Herrn, das ist der Heilige Geist in uns. Ich habe eine Stelle gelesen, da stand, immer wenn Gott am Werk ist, ist der Heilige Geist dabei. Da dachte ich mir, ja. Und er ist der uns vorantreibt, der Ruach, der Wind, der in uns weht. Und ich habe heute Nacht was erlebt, wo ich genau daran denken musste, dass plötzlich Energie kommt. Ja? Und ihr merkt, oh, da geht's los. Ich lag im Bett, hatte ein bisschen Probleme einzuschlafen, habe ich manchmal. Und es wurde Mitternacht, es wurde 12:30, es wurde 1:00. Und ich dämmerte so vor mir hin. Und kurz nach 1:00 schreckte ich aus dem Schlaf hoch und dachte, irgendwas ist passiert. Und dann merke ich, es hat jemand an meiner Tür geklingelt. Seid ihr mal nachts von einem Türklingeln aufgeweckt worden? Da geht das Adrenalin los, wie blöd und verrückt. Ich also aus dem Bett raus, Richtung Tür gestürmt, dachte, nee, du kannst ja nicht einfach jetzt mitten in der Nacht die Tür aufmachen. Aber alleine dieser Weg von meinem Bett zu meiner Tür hat so viele Gedanken aufgewirbelt und danach war ich wach. Die Pumpe ging, ja, ich saß an meiner Bettkante und dachte so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Telefon angeschaltet, mein erster Gedanke war, vielleicht steht jemand von euch an der Tür und hat jetzt ein Problem und will rein, aber dann hättet ihr mich angerufen und dann höre ich, wie es im ganzen Haus klingelt und es klingelte mehrmals bei mir. Und sowohl ich dachte, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, entweder ist jemand, der einen Klingelstreich macht oder einer von unten, der seinen Schlüssel nicht dabei hat und jetzt unbedingt noch ins Haus will, aber die Energie war da. Ja, ich war wach. Und da dachte ich mir, so ist es manchmal mit dem Heiligen Geist. Wir dösen so vor uns hin, ja, sind ganz entspannt, sind schon so fast weg und plötzlich kommt der Heilige Geist rein und die Energie ist da, die uns bewegt. Ich habe echt überlegt, ob ich spazieren gehen soll, weil ich echt so richtig, ich war richtig pumped, ja. Hat eine Weile gedauert, wieder einzuschlafen, aber dachte ich mir, hey, gutes Predigtbeispiel für das, was uns bewegt, der Ruach, der in uns ist. Im Griechischen gibt es ein anderes Wort dazu. Kennt das jemand? Ich sage immer, es gibt ein Fach, was sowohl in der Theologie, in der Medizin und in der Mechanik gelehrt wird. Pneumatologie. Pneuma ist das griechische Wort auch für Wind oder eben Geist, ist aber halt dann auch in anderen Kontexten verwendet. Also Pneuma und Ruach. Das ist immer gut zu merken. Ich mag das, wenn man auch was richtig gelernt hat aus der Predigt. Pneuma und Ruach ist der Wind bzw. der Geist Gottes. So, erstes Blatt schon mal geschafft. Und dann dachte ich mir, gucken wir uns doch einfach mal an, wie der Heilige Geist im Alten Testament dargestellt wird, übermittelt wird und wie er so da wirkt. Weil wir haben, glaube ich, alle eine relativ feste Vorstellung davon, wie der Heilige Geist so unterwegs ist. Aber unsere Vorstellungen kommen meistens entweder aus dem Neuen Testament oder aus dem, was wir so erleben. Und das Alte Testament hat es immer so an sich, dass es so ein bisschen anders ist. Ich habe mir angeguckt, wie kommt denn der Heilige Geist im Alten Testament? Wie ist er denn da? Und eins, was mir als erstes aufgefallen ist, dass der Heilige Geist im Alten Testament temporär ist. Es ist keine durchgängige Gabe. Es ist nichts, was selbstverständlich du einmal empfängst und dann für immer hast. Anders als wir das vielleicht kennen. Ich glaube, dass wir, wenn wir vom Neuen geboren sind, Geist in uns ist und dass wir mit dem Heiligen Geist gesegnet werden und dann ist der da, dann ist Geist in uns, wir sind vom Neuen geboren. Aber so war es im Alten Testament nicht. Mose und David sind zwei Männer, die scheinbar recht dauerhaft den Geist Gottes in sich hatten. Aber wir merken gerade bei David, dass er sich sehr bewusst war, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dieser Geist auch bleibt. David wird in jungen Jahren von Samuel zum König gesalbt. Und da lesen wir, da nahm Samuel das Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David an diesem Tag und darüber hinaus. 1. Samuel 16, 13. Er kam über ihn an diesem Tag und darüber hinaus. Also in seinen jungen Jahren, noch lange bevor er anfing, wirklich groß was zu verändern im Reich, war er gesalbt. Und David, großer König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, war nicht fehlerfrei. Und nach dem Ehebruch war eins seiner ersten Gebete im Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er wusste in dem Moment, Gott kann ihn auch einfach wieder wegnehmen. Er ist nicht selbstverständlich immer da. Und das fand ich gar nicht mal uninteressant, dass wir irgendwie mal davon ausgehen, ja, Heiliger Geist ist irgendwie mal da. Selbst ein David wusste, das ist eine Gnade, die ich habe, die auch wieder weggehen kann. Dann ist der Heilige Geist teilbar. Nicht durch null, aber durch viele. Eine Geschichte, die wird uns heute öfter mal begegnen, ist, dass Mose irgendwann relativ ausgelutscht war und gesagt hat, Herr, ich kann eigentlich nicht mehr das alleine stemmen. Und Gott sagt, such dir 70 Männer aus dem Volk und stell sie vor dich hin am Zelt der Begegnung. Und ich werde von deinem Geist nehmen und auf sie legen. Und das hat er auch getan. Wir werden da noch mehr zu hören. Aber ich fand es spannend, dass das nicht hieß dann, dass Mose weniger hatte und alle anderen ein 70stel oder so, sondern Gott hat aber ganz klar gesagt, von dem Geist, der auf dir ist, nehme ich und leg's auf die 70 anderen. Als Elia und Elisa zusammen unterwegs waren und Elia wusste, jetzt ist es langsam Zeit für mich heimzugehen, sagt er zu Elisa, was wünschst du dir? Und Elisa ist ganz schön frech und sagt, ich möchte von dem Geist, den du hast, die doppelte Portion. Wisst ihr, was Elia darauf antwortet? Da hast du dir ganz schön schweres Los ausgesucht. Aber es passiert. Und ich glaube, Elisa hat relativ bald verstanden, dass es nicht nur immer easy peasy ist. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, dass im Alten Testament meistens der Heilige Geist ohne Handauflegen kommt. Wir machen das sehr gerne und ich glaube, dass da eine unglaubliche Kraft darin ist, wenn wir im Gebet jemanden die Hand auflegen. Und ich glaube, dass da ein Fluss ist von Salbung und dass man das nicht nur macht, um jemanden zu beruhigen oder so. Aber im Alten Testament ist es eher weniger so. David wird gesalbt von Samuel und bekommt den Heiligen Geist. Viele andere sind einfach irgendwie im Gespräch mit Gott. Und plötzlich kommt der Geist Gottes auf sie. Und das Spannendste fand ich eigentlich, bei diesen 70, die Mose jetzt vor sich aufgestellt hat, fehlten zwei. Es waren nur 68. Die zwei anderen waren noch im Lager, wird geschrieben. Und Mose steht vor seinen Leuten, Gott teilt den Geist aus und die zwei, die im Lager geblieben sind, kriegen auch den Heiligen Geist und fangen an zu weissagen. Josua war in der Nähe, fand es weniger lustig in dem Moment. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also du musstest noch nicht mal geneigt da sein, wo die Action passiert ist, sondern Gott konnte seinen Geist darüber hinaus weitergeben. Und dann habe ich mir mal die verschiedenen Arten oder Bereiche angeguckt, wo und wie der Heilige Geist gewirkt hat oder zu was er gewirkt hat. Und das Erste, was wir alle wahrscheinlich kennen, ist, dass er Leben spendet. In der Schöpfung ist der Atem Gottes das, was alles lebendig macht. Gott nimmt die Erde und formt Adam und Eva und er bläst ihnen seinen Ruach ein, seinem Atem, und sie werden lebendig. Hesekiel schreibt später, als er die Knochen sieht, das Knochenfeld, dass der Geist Gottes, der Ruach, kam und es lebendig gemacht hat. Und wir lesen das in verschiedenen Psalmen und verschiedenen Sachen, dass die immer wieder geschrieben haben, da wo dein Atem ist, ist Leben, und wenn du ihn wegnimmst, so zerfällt alles zu Staub. Der Heilige Geist ist in der Schöpfung anwesend und ist er, der uns lebendig macht. Und das ist noch heute so, wie diese Energie, von der ich am Anfang gesprochen habe, die in den Wind drin steckt. Ja? Es macht uns lebendig. Das Zweite, und da habe ich mehrere Unterpunkte und ich versuche sie kurz zu halten, ist, dass er Weisheit, Einsicht und Führung gibt. Eine der bekanntesten Sachen ist, wie der Heilige Geist im Alten Testament wirkt, ist, dass er Leuten verhilft, Träume und Visionen prophetisch zu deuten. Die bekanntesten zwei sind Josef und Daniel. Josef und Daniel sind in ihren Gefangenschaften und jeweils die Könige haben ein Problem und sie deuten ihnen die Träume und die Visionen. Und all diese Herrscher und auch der Nachfolger von ihnen haben erkannt, dass die beiden Männer das nicht aus sich gemacht haben. Dass es nicht ihre Erkenntnis und nicht ihre Kraft war, sondern diese drei Könige sagen, da ist ein Geist in dir von einem Gott, der höher ist als unsere Götter. Irgendwas ist in dir. Also die Erkenntnis von Nichtjuden, in dir ist ein Gott, der dich befähigt, diese Dinge zu tun. Und sie waren vollkommen davon überwältigt. Ja, für Josef hat sich alles danach geändert. Aber auch Prophetie, Segnung und Weissagung gehören dazu. Und ich habe euch gesagt, Josua war irgendwie nicht so richtig Fan davon, als die zwei Leute in seinem Lager plötzlich anfingen zu weissagen. Und er ist zu Mose gegangen und hat sich beschwert. Und Mose hat gesagt, Josua, ich wünsche mir eigentlich, dass das ganze Volk weissagt, dass das ganze Volk Träume und Visionen hat. Und Gott hat es gehört, diesen Wunsch. In Joel 3 lesen wir relativ bekannte Worte, die dann, ich gucke gerade, ob ich sie aufgeschrieben habe, ja. In Joel 3, 1 bis 3 lesen wir, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Geschichten sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Diese Prophetie erfüllt sich in Pfingsten. Eine Erfüllung von etwas, was sich Mose tausende von Jahren vorher gewünscht hat. Weissagung und Prophetie ist schon immer ein großes Feld vom Heiligen Geist gewesen. Nur, dass es damals sehr viel sporadischer und punktueller war. Aber, was ich noch viel spannender fand, sind die nächsten zwei Punkte. Und zwar befähigt der Heilige Geist im Alten Testament sehr viel für Leitungsaufgaben, gibt Weisheit für Krieg und Kraft zum Kampf. Das ist nicht das Erste, woran wir denken, wenn wir um Gaben des Heiligen Geistes bitten, die aber so wichtig sind. Die 70 Ältesten werden gesegnet, weil sie mit Mose zusammen dieses Volk leiten sollen. Und Gott gibt ihnen den Geist, um Weisheit und Erkenntnis zu haben, wie sie das tun sollen. Josua ist sich auch ziemlich unsicher, als klar wird, dass er von Mose übernehmen soll. Und er wird vom Geist Gottes gesegnet, mit Weisheit, das lesen wir in 5. Mose 2, und er hat erstaunliche Leiterfähigkeiten und es hat zur Folge, dass auch das Volk ihm gegenüber gehorsam ist. An anderen Stellen, gerade in den Richtern, Richter, richtig gutes Buch, lest es mal, spannende Geschichten, in den Richtern lesen wir von einigen Richtern, die Erfahrung machen, dass Gottes Geist auf sie kommt, kurz bevor sie in den Krieg ziehen, kurz bevor irgendeine kämpferische Handlung passiert und sie Weisheit dazu bekommen, wie sie den Feind schlagen können. Gideon hatte eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das ablaufen soll. Und Gott hat gesagt, nee, wir machen das komplett anders. Und er hat ihn immer wieder neu überrumpelt und immer wieder schrumpfen lassen in seiner Armee, um sich zu verherrlichen. Simson, ja, wurde mit dem Heiligen Geist gesegnet und hatte eine unglaubliche Kraft. Das war so eine Art Hulk-Situation. Ja. Stell ich mir vor, wie er plötzlich alle seine Sachen zerreißen. Und er hat nicht nur seine Klamotten zerrissen, der junge Mann hat mit seinen bloßen Händen einen Löwen zerrissen. Ja, ein bisschen eklig. Aber das sind Sachen, die Gott im Alten Testament durch seinen Heiligen Geist schenkt. Eine Sache habe ich in dem Themenfeld noch aufgeschrieben, und zwar zur zuverlässigen Niederschrift göttlicher Botschaften. Jesaja redet davon, wie er vom Geist erfüllt ist, um die Dinge aufzuschreiben oder aufschreiben zu lassen, die er von Gott gehört hat. Und ich glaube, dass das alles, was wir in diesem wunderbaren Buch finden, durch die Weisheit des Heiligen Geistes hier drin gelandet ist. Es gibt so viel Forschung, wie dieses Buch zusammengekommen ist. Und es gibt so viele Merkwürdigkeiten, dass ich im Studium immer wieder sagen musste, Herr, ich vertraue dir, dass in deiner Bibel steht, jedes Wort, was hier drin ist, ist drin, weil du es drin haben möchtest. Und ich glaube, das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können uns in unserer Forschung die Zähne ausbeißen und es nicht erklären, aber ich glaube, dass der Heilige Geist dabei war, über tausende von Jahren, um dieses wunderbare Buch zusammenzustellen. Eins, was mich unglaublich überrascht hat, was der Heilige Geist im Alten Testament an Wirkung gezeigt hat, was bei uns total oft in Vergessenheit gerät. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, Gaussens und ich, und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man das eigentlich mehr in unseren Alltag auch als Gemeinde reinnehmen? Und zwar ist das Kreativität und Handwerk. Gott hat seinen Geist gegeben, damit Leute kreativ arbeiten konnten. Und damit meine ich nicht nur prophetisches Malen, sondern Mose sollte beten für Leute, dass der Geist Gottes auf sie kommt, dass sie die Fähigkeit haben, die Kleider für Aaron zu fertigen, für den Hohepriester. Sie wurden mit einer besonderen Salbung gemacht, um die Handfertigkeit und die Kreativität zu haben, diese wunderschönen Gewänder zu machen. Ich glaube auch, dass David besonders gesegnet wurde von Gott, um die Ideen für den Tempel umsetzen zu können. Wir lesen auch an anderen Stellen, dass Leute gesegnet worden sind, um Dinge herzustellen. Der Künstler hieß Bezalel und er hat auch am Tempel mitgearbeitet und er wurde befähigt, Holzhandwerk, Schnitzereien zu machen, die so wunderschön sind. Und da steht, er hat das nicht nur benutzt, um es selbst zu tun, sondern um es anderen beizubringen. Wir haben einen kreativen Gott. Ich meine, der hat all das hier geschaffen. Ja? Um sich so eine Welt auszudenken, die an so vielen Stellen so anders aussieht. Ja? Und wie viel von dieser Kreativität nutzen wir? Die Kunst ist nicht in christlicher Hand. Und ich finde es schade. Ich selber bin nicht so künstlerisch begabt, muss ich immer wieder zugeben. Aber ich finde es schade. Wo kann sich Kunst und Gottes Kreativität in unserem Alltag mehr ausdrücken? Im Alten Testament schien es ganz normal gewesen zu sein, dass sie die Salbung bekommen haben, um kreativ zu sein. Ich habe versucht, das so ein bisschen zusammenzuziehen. Es gibt noch viel, viel mehr, was der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Ich versuche es kompakt zu halten. Ich sehe euch nämlich schon an, dass es heute eine zähere Predigt ist. Aber ich dachte, ab und zu brauchen wir mal so eine Lehrpredigt. Weil wir einfach Gott anders verstehen können, wenn wir in Texte reingucken. Und wenn ihr interessiert seid auch an Bibelstellen, die ich zusammengesucht habe, könnt ihr mich gerne fragen. Ich habe doch tatsächlich mal eine gut vorbereitete Predigt. Aber ich habe euch drei Wortpaare zusammengefasst, die ausdrücken, was der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Und zwar ist es eine Weisheit und Verstand. Das eine ist nicht das andere. Ja, mein Verstand ist nicht Weisheit. Ich habe ein ganzes Jahr lang ein großes Seminar über Weisheit gehabt im Masterstudium. Das ist beeindruckend. Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Aber ohne seine Weisheit sind wir gar nichts. also Weisheit und Verstand, darunter zählen diese Prophetien, Weissagung, aber auch die Weisheit, all diese Dinge zu tun, wie kriegerische Handlungen und so. Glücklicherweise in unserem Alltag nicht mehr so erforderlich. Aber Weisheit und Verstand. Und das nächste Paar ist Rat und Kraft. Manchmal denke ich so, gerade das mit der Kraft kann ich gut gebrauchen. Weil ich mal wieder feststelle, dass ich vieles aus meiner eigenen Kraft tue. Zu viel. Und ich immer wieder denke, okay, Miri, du weißt, du sollst eigentlich aus Gottes Kraft arbeiten. Und trotzdem bilden wir uns immer ein, wir können das alleine ganz gut. Rat und Kraft sind Salbung des Heiligen Geistes. Und das dritte ist Erkenntnis und Furcht des Herrn. Erkenntnis ist nicht Weisheit und Erkenntnis ist nicht Verstand. Erkenntnis ist etwas, was tief aus uns kommt. Und ich glaube, ohne den Heiligen Geist haben wir oft keine Erkenntnis über Dinge. Ich glaube, dass ohne die Erkenntnis des Heiligen Geistes in uns keiner von uns sich für Jesus entschieden hätte. Dann hätten wir nette Geschichten über jemanden gehört, aber die Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist und was es für mein Leben heißt, hätten wir ohne den Heiligen Geist oder eine Berührung von Gott mit dem Heiligen Geist nicht erkannt. Und ich glaube, da geht es noch so viel mehr, was wir erkennen können, wenn der Heilige Geist in uns kommt. Aber das Wichtigste, was ich aus meinen Forschungen rausgezogen habe, ich habe das wieder mal geliebt, so richtig theologisch zu arbeiten. Das Wichtigste, was ich rausgezogen habe, ist, dass Gott im Alten Testament den Heiligen Geist gebraucht, um Menschen für Situationen und Aufgaben auszurüsten. Er ist dafür da, Leute zu befähigen, die Dinge zu tun, die Gott von ihnen möchte. Und wir lesen im Alten Testament oft, dass jemand dasteht und sagt, Herr, das kann ich nicht. Das, was du da von mir möchtest, das geht nicht. Und Gott sagt, wart's ab. Ich habe hier einen Helfer, der es möglich machen wird. Und ich dachte mir so oft scheinen wir beschränkt zu sein von dem Wissen, was wir aus dem Neuen Testament und den Gabenspektren im Neuen Testament haben, dass wir vergessen, was diese sehr grundlegenden Dinge sind, die der Heilige Geist schon im Alten Testament bewirkt hat. Wo hast du das Gefühl, dass der Heilige Geist dich in deinem Alltag befähigt und ausrüstet zu den Dingen, die du tust? Oder hast du einfach gar nicht drauf geachtet in letzter Zeit? Ich glaube, ganz, ganz fest, ich glaube und bin tief davon überzeugt, dass Gott für jeden von euch eine Aufgabe hat. Damit habe ich ja den Gottesdienst schon eröffnet. Du findest dich vielleicht in den merkwürdigsten Situationen. Und wir denken oft gar nicht daran. Aber ich glaube, dass Gott uns in Situationen reinsetzt, weil er Aufgaben für uns hat, weil er uns gebrauchen möchte. Und manchmal denken wir, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich zu geben habe. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Mose war nicht gut im Reden. Wir wissen nicht, ob er gestottert hat oder einfach sich nicht artikulieren konnte. Und jetzt soll er ein Volk befreien und in ein anderes Land führen. Und er sagt, Gott, wie soll das gehen? Ich krieg meine Klappe nicht auf. Dann sagt er, hey, dein Bruder, der ist recht eloquent. Den nehmen wir mit. Der kann für dich reden. Du weißt nicht, was Gott an Helfern für dich hat, um die Aufgabe zu tun, für die er dich gesetzt hat. Und es muss nicht sein, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Deine Aufgabe kann dir vielleicht ganz banal vorkommen. Aber du weißt nicht, wo du einen Unterschied machst in dem Leben einer Person. Und ich wünsche mir, dass uns immer wieder neu und mehr bewusst ist, dass wir einen Gott haben, der uns ausrüstet für die Dinge, die wir tun. Und dass wir wieder neue Erkenntnis davon haben, wo Gott uns gebrauchen möchte, in den Dingen, in denen wir unterwegs sind. Und es heißt nicht nur in eurem Alltag, da wo ihr seid, sondern vielleicht auch hier in der Gemeinde. Vielleicht hat Gott einen Auftrag für dich hier, an den du dich nicht rantraust, oder wo du glaubst, ach, dafür kann ich eh nicht berufen sein, die Person neben mir ist doch viel besser darin. Oder vielleicht hat er was für dich, was du noch nie gehört hast und er dich aber eigentlich schon längst daran vorbereitet. Es gibt zurzeit was Gott scheinbar mich ständig wieder thematisch dran führt also wirklich ganz abgefahren, dass Leute mir das davon erzählen und ich sehe eine Doku dazu im Fernsehen und plötzlich sitze ich bei irgendeiner Geburtstagfeier neben irgendeinem Wildfremden und die Person erzählt mir genau das Gleiche. Und ich denke so, okay, Herr, was willst du mir damit sagen? Weil ich weiß ganz genau, jetzt gerade ist es nicht dran. Es ist nichts, was jetzt passieren sollte. Aber ich denke so, okay, Herr, warum redest du mit mir darüber? Was ist es, was du vielleicht in mir vorbereiten und ausrüsten möchtest? Und mir ist einfach so wichtig heute geworden, dass wir zusammen einfach neu uns ausrichten auf ihn und überlegen, was ist das, was Gott in dir bereitet oder schon längst bereitet hat und er den Heiligen Geist schon bereithält oder schon längst über dir ausgegossen hat, um Dinge zu tun, für die er dich gesetzt hat. Weil egal, was du kannst, es ist vielleicht genau das, was jemand anders gerade braucht. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon erzählt habe, aber es ist eine Geschichte, die mich und meinen Dienst maßgeblich geprägt hat. Da war ein alter Pfarrer und er war seinen Dienst ganz schön leid. In seiner Gemeinde ist nicht viel passiert. Und er war kurz davor aufzugeben. Zu sagen, Herr, eigentlich möchte ich meinen Job an den Nagel hängen und Gärtner oder irgendwas werden. Und Gott sagt, hey, ich habe was Großes mit dir vor. Ich will dich gebrauchen, um viele zu mir zu führen. Und er hat sich begeistern lassen. Der Heilige Geist kam mit der Energie, ja, des Windes und hat ihn neu angefacht. Er hat gesagt, yo, und hat eine richtig geniale Predigt für den Sonntag vorbereitet und hat sie mit voller Inbrunst gehalten vor seiner Gemeinde und macht einen Altaraufruf, dass Leute kommen und ihr Leben Jesus geben. Und er steht vorne und nichts passiert. Und er ruft nochmal und nichts passiert. Keiner kommt. Irgendwann kommt ein kleiner Junge nach vorne und gibt sein Leben Jesus und das ist so für ihn so, ja, 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 hier der kleine Junge hat sein Leben Jesus gegeben, bla bla. Und er war frustriert. Er hat seinen Job an den Nagel gehangen, gesagt, okay Herr, was auch immer du da gedacht hast, dass du vorhast, scheint nicht zu passieren und ist gegangen. Und dieser Pastor, dieser Pfarrer hat nie mitbekommen, dass der kleine Junge, der sich an diesem Tag bekehrt hat, Reinhard Bonke war. Der später Millionen von Afrikanern zu Jesus geführt hat. Und hätte dieser Pfarrer an diesem Tag nicht diese Predigt gehalten, wären diese vielen, vielen Menschen nicht zu Jesus gekommen. Du weißt nie, was Gott mit der Person vorhat, die er dir vielleicht gerade vor die Nase setzt. Vielleicht ist es nicht der nächste Reinhard Bonke, aber du weißt nicht, was er vorhat. Und ich habe, als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, gesagt, wenn ich 50 Jahre Pastorin bin und sich bekehrt nur einer, dann hat sich mein Dienst gelohnt. Weil ich nicht weiß, was Gott mit der Person vorhat, die ich vielleicht zu ihm geführt habe. Ich habe schon von Leuten gehört, die vor leeren Kirchen gepredigt haben und plötzlich kommen die Leute aus den Brettern, Bodenbrettern gekrochen, weil die eigentlich vorhatten, die Kirche in die Luft zu sprengen. Und sie haben das gehört. Von Leuten gehört, denen gesagt wurde, predige zur Natur. Und da waren nur so ein paar Affen. Und die hat gesagt, warum soll ich denn jetzt diesen blöden Affen predigen? Und Gott hat gesagt, verkündige es aller Schöpfung. Und sie haben zu diesen Affen gepredigt. Und plötzlich kamen die Frauen aus dem Unterholz, die sich versteckt haben, als sie gekommen sind. Und sie haben das Evangelium gehört, haben sich bekehrt und ihre Dörfer haben sich zu Jesus gewendet. So bescheuert die Aufgabe vielleicht sein mag oder so merkwürdig die Situation vielleicht ist, in die Gott dich stellt. Du weißt nicht, was er mit dir vorhat. Oder mit der Person, die du gerade segnest. Und auch wenn die Person nicht der nächste Reinhard Bonke ist, und vielleicht keinen anderen zu Jesus führt, sie alleine ist es wert, dass Jesus sie rettet. Deswegen lasst uns immer wieder neu uns mit dem Heiligen Geist erfüllen, dass wir das tun, was er uns gesetzt hat zu tun. Weil sobald wir unser Ja zu ihm geben, führen wir kein ordinäres Leben mehr. Dann leben wir ein Leben mit Sinn und einer Aufgabe. Das ist aller Schöpfung zu predigen, dass Jesus der Herr ist. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so große Gnade hast, dass du uns errettet hast, jeden Einzelnen von uns, mit dem Mist, den wir gebaut haben und immer wieder bauen. Und ich danke dir, dass deine Gnade noch viel größer ist, dass du uns gebrauchen möchtest, um dein Reich zu bauen und deine Botschaft weiterzugeben. Ja, manchmal verstehen wir die Situation nicht, in denen wir sitzen, in die du uns stellst und in die wir scheinbar immer wieder hineingeraten. Aber wir wissen, dass du eine Aufgabe hast für uns, dass du uns sagst, Licht und Salz zu sein. Und Herr, manchmal fühlen wir uns nicht bereit dafür. Aber ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgießen möchtest über uns, dass du uns bewegen möchtest, rauszugehen und deinen Namen zu verkündigen. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt neu kommst und jeden Einzelnen von uns berührst und uns da zeigst, wo du uns gebrauchen möchtest und wo wir vielleicht eine neue Portion von deinem Geist brauchen, um unsere Aufgabe wahrzunehmen. Danke, dass du uns nicht alleine unter Wölfe schickst, sondern dass du uns vorangehst und dass dein Stecken und Stab uns leiten. Geh du uns voran, Jesus, wir wollen dir folgen. Amen.